and they get another possession. He threw up a oh! I can't believe it went in!
Curry from half court. Oh! He puts it in at the buzzer!
Ein herzliches Hallo und willkommen zur Folge Nummer 73 des NBA-Podcasts hier It's Swish. Heute beschäftigen wir uns natürlich mit den neuesten Themen der NBA, mit dem NBA-Draft, sowie jetzt schon ein paar Trades, die jetzt gerade durchgegangen sind. Zum Beispiel natürlich vor allem mit dem Russell Westbrook zu den Los Angeles Lakers-Deal. Also viel Spaß mit dieser neuen Folge.
Here it's Swish.
Lasst mich zunächst jetzt erstmal sagen, dass ich die College-Saison jetzt nicht so wirklich intensiv verfolgt habe. Das heißt also, wir werden wirklich nur ganz, ganz kurz durch die Lottery-Picks einmal ganz kurz mit durchgehen, also die Picks 1 bis 14. Denn alles, was dann danach kommt, wird tatsächlich für mich schon sehr, sehr schwierig sein. Ich werde dann dazu nochmal so ein, zwei Sleeper nochmal mit nennen, die ich jetzt gerade überall nochmal gelesen habe, die den Teams vielleicht jetzt schon mit weiterhelfen können oder dann auf Dauer vielleicht Steals werden könnten. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt einfach lange drumherum labern, fangen wir jetzt einfach mal mit an. Und wir fangen natürlich an mit dem Pick Nummer 1. Und das war jetzt natürlich keine wirklich große Überraschung. Cade Cunningham von Oklahoma State geht zu den Detroit Pistons. Der junge Mann ist noch nicht mal 20 Jahre alt und hat jetzt 20,5 Punkte, 6,3 und 3,5 Assists aufgelegt in dieser College-Saison auf 36 Minuten. Übrigens nochmal mitgerechnet, sehr, sehr wichtig. Alle Stats, die ich jetzt gerade hier nenne, sind immer auf 36 Minuten. Dazu dann noch 1,6 Steals. Ja, was soll man dazu jetzt noch großartig sagen? Es war sehr, sehr klar, dass Cade Cunningham gedraftet wird. Viele sehen ihn ja als Jahrhunderttalent mit an oder zumindest als sehr, sehr großes Talent. Er ist ein extrem großer Point Guard. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das dann für ihn weiterlaufen wird. So generell tendiert ja die Liga jetzt auch eher zu so etwas größeren, vielseitigeren Spielern. Und Cade Cunningham könnte eben genauso einer sein. Er kann sich selber jetzt schon sehr, sehr guten Wurf kreieren, ist ein ordentlicher Athlet, hat ein sehr, sehr gutes Ballhandling und schafft es eben auch, seine Mitspieler mit einzusetzen. Allerdings sind natürlich 3,5 Assists jetzt gerade für einen Point Guard auf 36 Minuten gerechnet nicht wirklich viel. 20,5 Punkte und 6,3 Rebounds sowie 1,6 Steals dafür natürlich schon. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe tatsächlich schon ziemlich hohe Erwartungen an Cade Cunningham. Natürlich ist jetzt gerade der Number One Pick und das wird für mich jetzt gerade schon sehr, sehr interessant zu sehen sein, wie er sich jetzt in dieses Pistons-Team jetzt gerade mit einfügt, was jetzt natürlich einfach immer spannender wird, sich dieses Team mal mit anzugucken. Also da ist jetzt so viel junges Potenzial einfach jetzt gerade mit dem Team, allein jetzt schon das Backcourt eben jetzt aus Cunningham und dann noch Killian Hayes. Dann noch mit Jeremy Grant, dann hast du noch einen Sadiq Bey, mit Isaiah Stewart noch einen sehr, sehr jungen Center. Also das könnte wirklich ein Team sein, was für den League Pass nächstes Jahr extrem interessant werden könnte. Dann gehen wir jetzt einmal weiter zu dem nächsten Spieler und das ist Jalen Green, der in der letzten Jahr schon in der G-League gespielt hat. Auch der ist erst 19,5 Jahre alt, also ist sogar noch ein kleines bisschen jünger als Cade Cunningham und hat in der G-League wohlgemerkt 20,2 Punkte und 4,6 Rebounds sowie 3,2 Assists und 1,7 Steals aufgelegt. Der junge Mann ist ein Shooting Guard, ist trotzdem minimal kleiner als der eigentliche Point Guard Cade Cunningham. Sie haben beide, wenn man sich das so anguckt, schon sehr, sehr ähnliche Steals mit aufgelegt. Cade Cunningham allerdings auch nochmal zu erwähnen, noch 0,8 Blocks nochmal geholt im Schnitt, also pro 36 Minuten. Bei Jalen Green waren es jetzt gerade nur 0,3. Trotzdem natürlich erstmal beide Spieler, die sehr, sehr viel Scoring vor allem bringen von den Guard-Positionen. Und auch dahin entwickelt sich ja die Liga einfach immer weiter, dass jetzt eben sehr, sehr viel Scoring von den Guard-Positionen kommt. Wenn man das jetzt mal so vergleicht mit den 90ern oder sowas, da hattest du noch sehr, sehr viele große Center, die sehr, sehr viel gescored haben. Ein Shaquille O'Neal, ein David Robinson jetzt gerade zum Beispiel oder natürlich auch ein Hakeem Olajuwon. Und da gibt es sicher noch viele andere, denen ich jetzt gerade Unrecht tue. Sean Kemp würde mir jetzt noch mit einfallen. Und so weiter. Also es war auf jeden Fall eine Big-Man-dominante Liga. Charles Barkley wollte ich nochmal kurz mit reinwerfen, bevor ich den jetzt nochmal vergesse, ist ja mein MVP geworden. Und jetzt mittlerweile sind es eben sehr, sehr viele Spieler, die jetzt viel Scoring bringen, natürlich aber auch eben viele Guards. Wenn man sich es mal so anguckt, so Steph Curry, Luka Doncic, Damian Lillard, auch Klay Thompson, wenn er fit ist. Klar, das sitzt nicht auf demselben Niveau jetzt gerade wie die anderen, aber trotzdem nimmt er eben sehr, sehr viele Würfe. Und genau dahin entwickelt sich eben jetzt gerade diese Liga. Das sieht man jetzt auch eben schon in den ersten zwei Picks an Cade Cunningham und an Jalen Green. Beides eben Spieler, die es schaffen, den Ball sehr, sehr gut im Korb unterzubringen, auch von überall. Also sowohl in der Zone als auch aus der Mitteldistanz und vom Dreierbereich und für Guards relativ wenig Assists spielen. Und dann wurde an der dritten Stelle der Evan Mobley jetzt gerade einfach mal gepickt. Der erste Big Man in diesem Draft. Und zwar von den Cleveland Cavaliers. Auch er Er ist 20 Jahre alt, 17,4 Rebounds, 17,4 Punkte natürlich, Entschuldigung, 9,2 Rebounds, 2,5 Assists und vor allem 3,1 Blocks. Also hier soll natürlich vor allem jetzt gerade diese Rim Protection nochmal mit ankommen. Oder ja, doch, ankommen ist schon in Ordnung. Und jetzt muss man natürlich eben schauen, wie verhält sich das jetzt nochmal mit Jared Allen. Evan Mobley hat eventuell schon die Chance, noch einen Dreier nochmal zu treffen. Das ist theoretisch möglich, aber wie genau er das dann eben in diesen NBA-Dreier mit übersetzen kann, ist natürlich nochmal ein anderes Blatt, denn letztendlich ist eben die Dreierlinie in der NBA nochmal ein gutes Stückchen weiter weg, als jetzt eben im College. Im College ist es ja die deutsche Dreierlinie quasi, oder die europäische, ist also ein kleines bisschen näher dran. In der NBA sind es, glaube ich, so 1,5 Meter, glaube ich, weiter weg, so in etwa. Und das wird dann natürlich schon nochmal ein großer, großer Unterschied, denn anderthalb Meter ist nochmal für so einen Wurf gar nicht so wenig. Und dann haben wir jetzt schon den ersten, ich sag mal, oder die erste Überraschung, denn wir hatten an der Nummer 4 die Toronto Raptors, also quasi mein Team, die sich allerdings nicht für Jalen Suggs entschieden haben, der eigentlich in allen Mock-Drafts auf Rang 4 lag, sondern sie haben sich entschieden für Scottie Barnes. Er wurde beschrieben, was ich jetzt gerade so gesehen habe, als Ben Simmons mit einem Wurf, natürlich klar, in noch nicht so gut, das ist, glaube ich, klar. Aber trotzdem, wenn man sich jetzt gerade die Stats so ein kleines bisschen mit anguckt, du hast einen Power Forward, der 6'8 ist, also schon auch so in etwa in der Größe wie Ben Simmons, 15 Punkte, 5,8 Rebounds und 5,9 Assists, dazu noch 2,1 Steals. Er bringt eine ordentliche Perimeter-Defense mit und er bringt eben in der Offensive sehr, sehr viel Vielseitigkeit mit. Also er kann dir eigentlich alles ein bisschen mitholen, er kann scoren, er kann aber auch die Bälle verteilen, er kann dir auch ein paar Assists nochmal mitholen. Und das war trotzdem eine sehr, sehr große Überraschung, weil eben jetzt gerade viele gedacht hatten, okay, Jalen Suggs ist eben jetzt gerade der sichere Pick. Auch er erstmal vor allem ein Scorer, auch hier wieder von der Guard-Position, der aber vor allem auch noch wesentlich mehr Playmaking nochmal mitbringt, als jetzt gerade eben zum Beispiel die ersteren beiden. Dafür natürlich insgesamt vom Talent her einfach nicht ganz so hoch, wie eben Cade Cunningham und Jalen Green mit anzusetzen. Trotzdem auch Jalen Suggs wäre sicher ein okayer Pick gewesen für die Toronto Raptors. Sie haben sich jetzt eben für Scottie Barnes nochmal mit entschieden. Ich muss sagen, als ich aufgewacht bin und gelesen habe, dass sie nicht Jalen Suggs genommen haben, ohne dass ich jetzt Jalen Suggs irgendwie jetzt gerade habe spielen sehen, dachte ich mir so, aber eigentlich war doch Jalen Suggs bei allen Boards irgendwie auf Rang 4. Dann habe ich mich aber so ein kleines bisschen durch Instagram ein bisschen durchgeklickt und durch Twitter und ich habe sehr, sehr viel Positives gehört über Scottie Barnes und bin jetzt tatsächlich schon so ein bisschen hyped. Vor allem wird es jetzt natürlich auch sehr, sehr spannend, wie die Raptors das jetzt gerade nochmal mit planen. Denn was ich jetzt gerade heute noch gelesen habe, war, dass es jetzt gerade auch nochmal so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl jetzt gerade sein kann, dass man nicht glaubt, dass Pascal Siakam auf Dauer dein Franchise-Player sein kann. Denn du holst dir jetzt einen Spieler, der jetzt fast 20 ist, für eben diese Power-Forward-Position. Der wird jetzt natürlich nicht von Anfang an jetzt gleich direkt in die Starting 5 rücken für Siakam. Aber wenn man das jetzt gerade auf Dauer sieht, ist so ein vielseitiger Spieler auf der 4 vielleicht sehr, sehr ordentlich und man könnte sich dann vielleicht nochmal mit einem anderen Spieler nochmal weiterhelfen oder man sagt, okay, Fred VanVleet, du bist jetzt unser Franchise-Player, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber da scheint einiges noch mit da zu sein. Also die Toronto Raptors haben anscheinend jetzt gerade wieder ihren Masterplan. Ich vertraue da jetzt gerade auch Masai Ujiri komplett und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht bei den Raptors. An Stelle Nummer 5 durften dann die Orlando Magic draften und die haben einfach nur dann davon profitiert, dass die Raptors Jalen Suggs nicht genommen haben, denn sie haben sich gesagt, alles klar, dann nehmen wir den. Auch hier wieder zu seinen Stats fast 18 Punkte, 6,6 Rebounds und 5,6 Assists. Das ist wirklich, wirklich stark. Auch hier muss man natürlich immer beachten, es ist immer auf 36 Minuten mit hochgerechnet. Wenn man es eben jetzt gerade mal vergleicht per Game, hat zum Beispiel Cade Cunningham eben 20 Punkte gescored und Jalen Suggs nur noch 14,4. Das sind eben jetzt gerade schon mal mit großen Unterschieden und ich glaube gerade ab jetzt werde ich jetzt auch anfangen, das jetzt eher per Game jetzt gerade natürlich mitzusehen. Man muss natürlich jetzt aber auch dazu sagen, dass die Spielzeit im College natürlich wesentlich weniger ist, als die jetzt gerade mit in der NBA. Das heißt, deswegen ist es jetzt halt schon sehr, sehr krass, wenn da jemand 20 Punkte scored, eben jetzt gerade wie Cade Cunningham zum Beispiel, weil eben die Spielzeit so viel geringer ist. Und wie gesagt, mit Jalen Suggs kommt jetzt nochmal ein sehr, sehr guter Mann nochmal zu den Orlando Magic. Jetzt ist natürlich gerade die Frage, wer soll denn da jetzt überhaupt Guard spielen? Du hast jetzt noch echt wirklich, wirklich viele Guards, die auch noch sehr, sehr jung sind. Du hast jetzt eigentlich nochmal einen Markelle Fultz, auf den du eigentlich auch irgendwie jetzt gerade nochmal mitbauen willst. Dann hast du zumindest von der Bank nochmal so einen Terrence Ross. Und dann kommt jetzt auch noch ein Jalen Suggs jetzt gerade nochmal mit dazu. Also irgendwie kann das schon ganz schön schwierig jetzt gerade werden, jetzt hier irgendwie, ja, einen ordentlichen Kader jetzt gerade mit zusammenzustellen. Also es ist jetzt wirklich bislang sehr, sehr guardlastig. Und ich bin auch hier wieder sehr, sehr gespannt, wie das jetzt gerade geregelt wird von der ganzen Rotation her. Wie viele Spielminuten bekommt dann eben noch ein Jalen Suggs? Und ja, wie genau kann er sich dann da noch mit einfinden jetzt gerade in dieses Team? Wie gesagt, im College läuft das hier immer ganz gut, aber es gibt eben auch Leute, die dominieren halt im College oder sind sehr, sehr gut und fallen dann auf einmal ganz schön ab. Bei Jalen Suggs kann ich es mir tatsächlich eigentlich nicht vorstellen, was ich jetzt gerade gehört habe, auch hier wieder nur gehört, hören sagen, waren eigentlich sehr, sehr viele positive Dinge, aber auch da bin ich jetzt sehr nochmal gespannt. Und auch Cole Anthony, der ja erst letztes Jahr gedraftet wurde, ist ja noch so ein Spieler, der ja eigentlich jetzt gerade Spielzeit nochmal bekommen müsste. Dann hast du jetzt, also du hast eigentlich noch genug Leute, wenn jetzt gerade Markelle Fultz jetzt gerade wieder mit zurückkommt. Und dann jetzt auch noch ein Cole Anthony und dann holst du jetzt nochmal Jalen Suggs. Also entweder du sagst, okay, irgendwie überzeugt jetzt gerade Cole Anthony nicht, oder du sagst, ja, Cole Anthony und Jalen Suggs, ihr seid jetzt erstmal unsere beiden Starting Backcourts und dann kommt Markelle Fultz von der Bank. Ich weiß es einfach nicht genau, aber sie werden es wohl herausfinden müssen. Die größte Frage ist natürlich trotzdem immer noch dann die Fitness von Markelle Fultz. Wenn er natürlich sowieso nicht fit ist, dann kann sich diese Frage eigentlich schon mit erledigen. Dann kannst du sagen, okay, wir gehen jetzt gerade komplett auf jung. Cole Anthony, Jalen Suggs jetzt gerade zusammen. Ansonsten könnte ich mir jetzt gerade vorstellen, dass einer von beiden erstmal mit auf die Bank rutscht. Gerade im ersten Jahr würde es mich auch nicht überraschen, wenn es dann eben Jalen Suggs wird, als eben dann erst 20-jähriger Rookie. Dann gehen wir einmal zum Pick Nummer 6 und auch da war tatsächlich ein Spieler, der eigentlich nur auf Rang 10 angesehen wurde. Und das hat mich dann schon sehr, sehr stark überrascht. Und tatsächlich den lieben Fluki auch, mit dem ich ja ab und zu schreibe, so bei Twitter. Und er war auch sehr, sehr irritiert und war, glaube ich, auch nicht so ganz froh jetzt gerade mit darüber. Du hast mit Josh Giddey einen Point Guard, auch hier wieder allerdings einen sehr, sehr flexiblen, der 10,8 Punkte, 7,4 Rebounds und 7,4 Assists aufgelegt hat und das eben erst mit 18 Jahren. Das heißt, also du schnappst jetzt einen Spieler, in Australien übrigens, der natürlich noch sehr, sehr jung ist, der großes Entwicklungspotenzial hat, aber der natürlich auch, ich sag mal, schon so ein gewisses Bustpotenzial natürlich schon mitbringt. Du hast jetzt auch hier natürlich, wenn du 10 Punkte, 7 Rebounds und 7 Assists auflegst, hast du irgendwie gleich schon mal so einen Ben Simmons-Vergleich, defensiv aber nur in Anführungsstrichen 1,1 Steals. Und ja, das wird einfach extrem spannend jetzt gerade zu sehen sein, wie sich dieser Pick jetzt gerade mit auszahlt. Denn wie gesagt, im Mockdraft war er eigentlich erst auf Rang 10 gehandelt worden und jetzt eben sogar jetzt gerade nach vorne auf 6 ist natürlich schon ziemlich heftig. Vor allem gab es dazwischen auch mal so ein paar Leute, also James Bo-Knight wurde jetzt zum Beispiel eigentlich gesehen an der 6, Jonathan Kuminga wäre noch gegangen, der ist jetzt gerade auf der 7, auch Franz Wagner ist auf der 8 weggegangen und Alperen Sengün von Beşiktaş Istanbul wäre theoretisch auch noch vor ihm nochmal gewesen. Die Oklahoma City Thunder draften jetzt aber eben Josh Giddey und auch hier, wie gesagt, ich bin jetzt sehr, 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 sehr gespannt natürlich. Sam Presti hat ja bislang, was das Scouting eben so vor dem Draft angeht, eigentlich immer einen sehr, sehr guten Job jetzt gemacht und auch hier ist es jetzt gerade wieder so ein, ja, so ein kleines bisschen einfach mal gucken, so wir draften einfach mal jetzt gerade so ein bisschen eher nach Potenzial, nach dem, was der Spieler eben mal sein könnte und eben nicht unbedingt nach dem, was er jetzt gerade bislang schon ist und das finde ich extrem, extremst interessant. Dann hat sich tatsächlich auf der Position 7 gar nichts verändert. Jonathan Kuminga, Golden State Warriors, Small Forward, auch er letztes Jahr schon in der G-League gewesen. 15,8 Punkte, 7 Rebounds, knapp 3 Assists, 0,8 Blocks und 1 Steal. Auch hier werden wir natürlich gerade abwarten müssen. Er hat eine ordentliche Größe mit 6'8", das ist völlig okay. Small Forward bei den Warriors, ich meine letztendlich, er kann sich da schon nochmal eine Rolle jetzt gerade nochmal mit reinentwickeln. Die Warriors sind ja dann nächstes Jahr wieder da mit natürlich dann Klay Thompson und Steph Curry zusammen im Backcourt und dann hast du eben auf der 3 eigentlich dann eben Andrew Wiggins, dann hast du noch einen Kelly Oubre und dann hast du noch einen Draymond Green und auch da sind das natürlich schon sehr, sehr gute Leute, hinter denen er sich natürlich nochmal mit entwickeln kann. Du hast erstmal nochmal einen Draymond Green, der dir in der Defense natürlich absolut weiterhilft und dann hast du eben noch zwei überragende Shooter, du hast noch mit Andrew Wiggins noch einen sehr, sehr guten Athleten. Also ich glaube, da kann sich Jonathan Kuminga extrem entspannt vor allem nochmal mit weiterentwickeln, denn gerade in seiner ersten Saison hat er eben noch nicht so viel Druck. Mal schauen, wie viel Spielzeit er dann am Ende bekommt. Aber in diesem Team ist er jetzt gerade eben noch nicht so dazu verdammt, in Anführungsstrichen jetzt gleich direkt abzuliefern, wie jetzt zum Beispiel ein Cade Cunningham oder auch ein Jalen Green jetzt gerade bei den Rockets oder auch ein Evan Mobley bei den Cavs. Nö, der kann sich jetzt gerade ganz, ganz entspannt im Hintergrund so ein kleines bisschen mal mitentwickeln, kann sich das alles mal mit angucken, kommt erstmal ganz in Ruhe in die NBA rein und kann dann eben sein Potenzial immer weiter mit ausschöpfen und die Warriors machen ja eigentlich schon immer einen sehr, sehr guten Job, was so Drafting angeht. Von daher glaube ich, dass die Warriors und Jonathan Kuminga sehr, sehr gut passen könnte, denn auch hier, der junge Mann ist eben erst 18 Jahre alt, Aber auch der hat wirklich noch genug Zeit, sich eben erstmal dahin zu entwickeln, wo die Warriors ihn eben haben wollen, um dann eben rechtzeitig dann abzugehen und dann seine Leistung zeigen zu können. Und dann aus deutscher Sicht überragend, überragend, sowohl im Mockdraft als auch jetzt dann wirklich passiert auf Position 8, Franz Wagner aus Michigan, wie ja auch schon sein großer Bruder Moritz Wagner, fast 20 Jahre alt, 12,5 Punkte, 6,5 Rebounds aufgelegt, sehr, sehr ordentlich, hatte mit dem Shooting, mit dem Dreier-Shooting ein bisschen Probleme im College mit 34%, Small Forward und auch hier natürlich einfach große, große Freude, jetzt natürlich erstmal aus deutscher Sicht, dass wir jetzt einen weiteren deutschen Spieler in der NBA haben werden. Auch hier bin ich wieder sehr, sehr gespannt, was die Orlando Magic jetzt gerade wieder mit vorhaben. Letztendlich haben sie jetzt einfach ein extrem junges Team. Ich glaube, da müssen wir jetzt gerade nicht mehr drüber diskutieren, wenn man sich das jetzt mal so mit anguckt. Du hast jetzt eben noch einen Cole Anthony, du hast jetzt eben noch einen Markelle Fultz, der eben auch noch nicht so wirklich alt ist. Und dann hast du noch einen Jonathan Isaac, der auch immer große Probleme vor allem nochmal mit Verletzungen hatte. Und dann hast du jetzt auch nochmal Franz Wagner und dann jetzt eben auch noch einen Jalen Suggs. Also auch das könnte nochmal ein Team werden, was wahrscheinlich im nächsten jetzt noch nicht so wirklich viel gewinnt. Also es würde mich sehr, sehr stark irritieren. Aber das wollten sie auch unbedingt nicht. Also nicht so unbedingt zumindest. Denn ihr Plan war jetzt halt, okay, wir wollen jetzt halt gerade wieder hoch draften. Und ganz ehrlich, das hat ja offensichtlich sehr, sehr gut jetzt gerade funktioniert. 2 Top-10-Picks muss man erstmal hinkriegen. Und so kann man natürlich schon auf jeden Fall mitarbeiten. Und wie gesagt, für Franz Wagner freut es mich einfach jetzt gerade nur riesig, dass er es jetzt in die NBA geschafft hat und damit auf Rang 8 der am höchsten gedraftete Deutsche der NBA-Geschichte, zusammen mit Detlef Schrempf, wenn ich mich richtig erinnere. Der war auch an Position 8, Dirk Nowitzki damals an 9. Also das ist doch schon mal ein sehr, sehr gutes Achievement, eine sehr, sehr gute Leistung, die sich der Franz da jetzt direkt schon mal verdient hat. Und dann gehen wir jetzt einmal weiter. Und auch hier haben wir jetzt gerade wieder so einen kleinen Unterschied zwischen dem Mockdraft, der eigentlich geplant war, oder unter dem, der gedraftet wurde. Denn wir hatten im Mockdraft Alperen Sengün, der eigentlich an der 9 weggehen sollte, aber weggegangen ist Davion Mitchell, ein Point Guard von Baylor, der jetzt hier im normalen Mockdraft eigentlich an Position 13 erst angesehen wurde. Aber die Kings haben ihn jetzt gerade gedraftet. Was das jetzt gerade bringt, ist natürlich immer so ein Ding, denn sind wir mal ganz ehrlich, die Sacramento Kings und Drafting, das funktioniert ab und zu mal sehr, sehr gut. Aber es gibt halt auch schon genügend Beispiele, wo es eben nicht so wirklich gut jetzt gerade funktioniert hat. Ich erinnere mich da jetzt gerade immer sehr, sehr gerne an Marvin Bagley jetzt gerade mit zurück, der eben an 2 weggegangen ist, vor Luka Doncic, vor Trae Young. Das war natürlich schon ziemlich hart und das ist jetzt gerade auch immer das, was ich jetzt gerade eben verbinde mit Marvin Bagley. Natürlich ist Marvin Bagley jetzt auch immer noch jung, das sei jetzt ja auch mal nicht dahingestellt oder er ist jetzt auch kein schlechter Spieler, aber bislang ist er eben sehr, sehr unfit. Aber kommen wir jetzt erstmal zu Davion Mitchell. Point Guard von Baylor, relativ klein, 6'1", also so 1,83 so die Ecke, 14 Punkte, 5,5 Assists, 1,9 Steals, logischerweise relativ wenig Rebounds und relativ wenig Blocks, klar, bei seiner Größe. Auch hier wird einfach mal mit abzuwarten sein, der junge Mann ist halt auch schon fast 23, also auch hier so richtig großes Entwicklungspotenzial ist sicher nicht mehr so richtig da. Klar, ich meine, natürlich kann er sich immer noch weiterentwickeln, versteht mich jetzt gerade nicht falsch und gerade in der NBA kommen natürlich nochmal richtig, richtig viele andere Aspekte nochmal mit dazu. Du hast natürlich richtig krasse Coaches, du hast viel, viel ältere Mitspieler, die auch schon sehr, sehr lange in der Liga jetzt gerade schon gespielt haben. Und gerade auch nochmal so hinter die Aaron Fox hat er natürlich auch nochmal so einen Spieler, mit dem er sich vielleicht ja ganz gut verstehen kann, von dem er sich sicher einiges nochmal mit abgucken kann, gerade was vielleicht so den Zug in Richtung Korb angeht. Da kann er sicher mal schauen. Aber trotzdem ist er jetzt natürlich mit 23 nicht mehr der allerjüngste Spieler. Und dann ist trotzdem jetzt gerade die Frage, okay, wie viel Entwicklungspotenzial ist denn jetzt gerade noch da, wenn du eben gedraftet wirst mit 23? Und das ist dann eben so das Ding, wird man einfach mal abwarten müssen. Vor allem ist er mit Tyrese Halliburton nochmal ein anderer Point Guard nochmal da vom letzten Jahr. Und das frage ich mich dann auch, okay, mal gucken, was da jetzt nochmal so passiert. Vor allem ist halt die Aaron Fox auch erst 23, er wird erst 24 dieses Jahr. Tyrese Halliburton wird jetzt dieses Jahr, oder ist 21 jetzt geworden dieses Jahr. Und dann holst du jetzt nochmal einen Point Guard, der jetzt aber genau zwischen deinen beiden anderen Point Guards liegt. Ich meine, klar, Tyrese Halliburton kann sicher auch Shooting Guard spielen, er hat ja sehr, sehr gut geworfen, vor allem im letzten Jahr. Aber jetzt nochmal sich einen Point Guard nochmal mit ranzuholen, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so die richtige Entscheidung war, denn ich denke, da hätte es schon noch ein paar andere Möglichkeiten noch gegeben, das Team zu verbessern. Vielleicht eher so im Bereich der Small-Forward-Position zum Beispiel, würde mir jetzt gleich so ein kleines bisschen mit einfallen. Oder natürlich Buddy Hield drückt damit auf die 3. Naja, sie werden es schon irgendwie schaukeln, sie werden sich schon was dabei gedacht haben. Ich bin auf jeden Fall auch hier wieder extrem gespannt, wie viel Einfluss Davion Mitchell jetzt gerade noch haben kann auf dieses Team, und zwar jetzt schon, aber vor allem auch nochmal mit in der Zukunft, und wie viel Entwicklungspotenzial da wirklich jetzt nochmal mit da ist. Wie gesagt, er war jetzt im Mock-Draft, ja, eben auf Rang 14, auf Rang 13, so rum, auf Rang 13, und jetzt ist er eben an 9 jetzt gerade gepickt worden. Das kann manchmal sehr, sehr gut gehen, das kann aber auch gut in die Hose gehen. Wir werden es mal schauen, was da jetzt nochmal so passiert. Dann an Stelle Nummer 10, wo ja eigentlich Josh Giddey weggehen sollte, ist Zaire Williams weggegangen. Und zwar wieder so ein Spieler, der eigentlich viel, viel tiefer gehandelt wurde, nämlich eigentlich auf Position 16. Und die Pelicans haben ihn gedraftet und haben ihn dann aber direkt weggetradet zu den Memphis Grizzlies. Also, die Memphis Grizzlies jetzt zeigen für mich jetzt gerade wieder perfekt ihren Zeitplan auf. Das ist für mich jetzt langsam einfach ganz, ganz klar zu erkennen. Dieses Team will jetzt noch nicht das nächste Jahr irgendwie jetzt gerade gut bestreiten, sondern die wollen jetzt eben versuchen, über die nächsten 2 bis 3 Jahre ihr Team jetzt gerade so zusammenzuhalten, wie es eben jetzt gerade ist. Also eben noch mit diesen jungen Spielern, mit eben einem Ja Morant, mit einem Dylan Brooks, und wollen dann eben darauf aufbauen. Die wollen dann mit diesem Team, mit einem Jaren Jackson Jr. dann noch auf Dauer ein Title-Contender werden, aber eben noch nicht jetzt. Deswegen holen sie sich jetzt erstmal einen richtig schön entspannten 20-jährigen Zaire Williams nochmal mit rein. 10,7 Punkte, 4,6 Rebounds. Auch hier scheinen sie wieder einiges gesehen zu haben in ihm. Und kommt von der Stanford University, Small Forward, 6'9", also schon relativ groß. Auch für einen Small Forward, das passt auf jeden Fall sehr gut schon mal mit rein. Und dann wird man jetzt auch hier gerade wieder abwarten müssen. Die Memphis Grizzlies scheinen da irgendwie in ihrem Kader noch so eine kleine Schwäche nochmal gesehen zu haben. Dachten sich so, ey, ich glaube, dieser Mann könnte uns weiterhelfen. Und dann haben sie ihn sich auch schon sehr, sehr früh eben auch schon geholt. Denn die Pelicans haben ihn eben schon an Stelle Nummer 10 sich schon gesichert. Dafür ging dann übrigens dann Trey Murphy dann wieder zurück, der an Stelle Nummer 17 von den Grizzlies gedraftet wurde. Und dann kam an Stelle Nummer 11 die Charlotte Hornets dran. Und die haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, geil, denn James Bonight ist immer noch drauf und dieser junge Mann war eigentlich auf Rang 6 angelistet. Er ist jetzt auch schon in Anführungsstrichen 21, das ist jetzt immer noch nicht wirklich alt, muss man jetzt gerade nicht drüber diskutieren, aber gerade in diesem Draft-Jahrgang, wenn man sich eben so die Top-Picks anguckt, Cade Cunningham unter 20, Jalen Green unter 20, Evan Mobley, Jalen Suggs gerade 20 geworden, Scottie Barnes ganz knapp unter 20, das sind die Top 5 Picks. Und dann kommt jetzt eben James Bonight, der einfach ein Jährchen nochmal älter ist als alle anderen. Trotzdem hat er jetzt im College 18,7 Punkte und 5,7 Rebounds aufgelegt bei UConn. Als Shooting Guard aber auch hier wieder natürlich nur 1,8 Assists. Also da waren vor allem wieder die Stärken, die großen Stärken im Scoring. Und da scheinen sich anscheinend die Charlotte Hornets gedacht zu haben, jo, noch ein Scorer, den brauchen wir auf jeden Fall. Dann kann man, glaube ich, drüber diskutieren, denn der Kader der Charlotte Hornets gibt sicher einiges nicht her, aber Scoring, würde ich sagen, ist eigentlich jetzt gerade schon ganz gut mit da, wenn man sich das mal so anschaut, wie man das so hat. Also ist allein schon so ein Terry Rozier und ein Devonta Graham sind ja schon sehr, sehr gute Scorer aus dem Backcourt. Aber vielleicht dachten sie sich auch, okay, der Typ ist immer noch da und wenn wir ihn jetzt gerade nicht draften, schnappt ihn sich jemand anderes. Und es gibt ja auch viele Teams, die einfach jetzt gerade nach Talent jetzt, sage ich mal, mit draften, nicht unbedingt nach dem, was sie brauchen. Das sieht man auch jetzt gerade in der Neuzeit relativ gut, denn wenn du eben dann das größere Talent hast, kannst du ihn zur Not immer noch wegtraden gegen einen Spieler, den du dann eher noch in deinem Team noch mit siehst, als jetzt vielleicht den anderen Spieler, den du sonst draften könntest. Mittlerweile draften die Teams jetzt eben also eher dann nach dem größten Talent, als nach dem, was sie wirklich eigentlich brauchen. Für mich ist das so ein perfekter Pick dafür von den Charlotte Hornets. Und dann haben wir jetzt noch 3 Picks in der Lottery. An Stelle Nummer 12 haben die Spurs Joshua Primo gedraftet. Und ja, auch hier muss ich jetzt schon wieder ein ganz schön ordentliches Ding runterscrollen. Außer ich habe ihn jetzt gerade mit überlesen. Okay. Um ganz ehrlich zu sein, ich sehe ihn einfach nicht. Doch, da ist er. An Stelle Nummer 33 eigentlich angedacht. Sorry, dass es gerade so lange mitgedauert hat, aber ich musste jetzt wirklich gerade weit runterscrollen und dachte mir, hey, ich habe den Namen gerade irgendwie überlesen. Von Alabama gekommen. 18,6 Jahre. Und ich denke, das ist eben genau das, warum sie ihn erstmal so gedraftet haben. Klingt das natürlich fies, aber der Mann hat eben noch so viel Zeit, um sich zu einem guten NBA-Spieler weiterzuentwickeln. 8,1 Punkte, 3,4 Rebounds für einen Shooting Guard ist in Ordnung. Ich würde jetzt mal tippen, dass er nicht allzu viele Minuten jetzt gerade gesehen hat, denn ansonsten hätten ihn die Spurs, glaube ich, nicht so hoch jetzt gerade schon mit gedraftet. Anscheinend war es aber trotzdem genug dafür, dass er sich eben schon mal angemeldet hat. Er ist ein Freshman, hat also sein erstes Jahr gerade mal gespielt im College, sich dann direkt zum Draft mit angemeldet und die Spurs haben ihn anscheinend so gut jetzt gerade gefunden, dass sie gesagt haben, okay, anstatt jetzt eben in der zweiten Runde, wie er eigentlich geplant war, zu draften, schnappen wir ihn uns sogar schon in der Lottery. Und das ist natürlich extrem krass. Das ist jetzt auch nochmal so ein Pick, der kann am Ende, wenn sowas funktioniert, dann ist das natürlich übertrieben geil. Dann guckt jeder auf den Mockdraft und sieht, wow, guck mal, damals auf Rang 33 im Mockdraft gewesen und jetzt, keine Ahnung, All-Star als Beispiel. Und das sind dann eben so eine Dinger, mit denen schreibst du natürlich dann Geschichte, aber wenn jetzt natürlich einer abgeht, sage ich mal, der knapp da drunter jetzt gerade gewesen wäre und der dann eben eine sehr, 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 sehr gute Saison spielt oder sich sehr, sehr gut entwickelt. Jetzt zum Beispiel ein Corey Kispert als Beispiel oder ein Keon Johnson oder ein Jaden Springer oder Jared Butler meinetwegen auch. Dann darfst du dir am Ende vielleicht sogar anhören, okay, irgendwie hätten sie vielleicht trotzdem einfach dann den draften sollen, der eben eher vorgeschlagen wurde oder der zumindest ein bisschen näher in der Range jetzt gerade mit gewesen wäre. Die Spurs haben jetzt sich einfach gerade einen Spieler genommen, der wie gesagt eigentlich für die zweite Runde pro Projekt oder vorausgesagt wurde und haben dann gesagt, okay, wir draften ihn jetzt gerade in der ersten Runde und zwar nicht nur in der ersten Runde, sondern eben nochmal in der Lottery. Da frage ich mich, vielleicht wäre es da sogar nochmal drin gewesen, irgendwie nochmal so ein bisschen runter zu traden und ihn sich dann zu sichern. Dann hätte man vielleicht noch ein paar Sachen zumindest noch mal rausholen können. Vielleicht noch einen Second-Round-Pick oder sowas noch mal mit dazu. Aber anscheinend sind sie so überzeugt von diesem Talent, dass sie sich jetzt gedacht hätten, okay, wenn wir jetzt aber noch die nächsten 5 Picks noch mit warten, ist er vielleicht schon weg und wir wollen unbedingt diesen Spieler haben. Und das ist dann natürlich für Joshua Primo eine extreme Ehre. Und das macht mich jetzt auch sehr, sehr gespannt, ihn in der NBA zu sehen. Vorletzter Pick. Pacers an Nummer 13, Chris Duarte, der war eigentlich an Nummer 14 mit angesehen. Übrigens jetzt gerade Spieler, die jetzt noch da drüber noch mit liegen und noch nicht gedraftet wurden, sind Alperen Sengün von Beşiktaş Istanbul, was wahrscheinlich einfach nur daran liegt, dass so die NBA-Teams immer so ein kleines bisschen vorsichtig sind, was so Spieler-Draft angeht, die eigentlich in Europa spielen und dann rüberkommen. Siehe zum Beispiel, finde ich jetzt gerade ein perfektes Beispiel sogar, Luka Doncic, denn das, was der in der Euroleague schon abgerissen hat, war ja schon der absolute Wahnsinn in seinem Alter. Und dann noch Moses Moody und Usman Garuba von Real Madrid, also auch hier wieder dasselbe. Du hast einen jungen Spieler, der eben eigentlich in Europa spielt, der dann insgesamt im Draftboard oder Mockdraft erstmal sehr, sehr hoch angesehen wird, aber irgendwie trauen sich die Teams trotzdem nicht so richtig damit ran und dann fallen sie eben ein kleines bisschen mit runter. Dementsprechend Chris Duarte, denke ich, ein sehr, sehr ordentlicher Pick. 17,1 Punkte, 4,6 Rebounds, knapp 3 Assists aufgelegt, dazu noch 2 Steals. Shooting Guard von Oregon 6'6", also auch hier wieder eine zumindest ordentliche Größe. Und auch hier kann ich ehrlich gesagt nicht viel gerade dazu sagen. Das Einzige, was mir jetzt gleich direkt mit auffällt, 24 Jahre alt. Also jetzt auch hier wieder ein relativ alter Spieler, den sich die Pacers da jetzt gerade rausgepickt haben. Und auch da muss man jetzt natürlich wieder gucken, wie viel Potenzial ist noch mit da und wie viel hat er jetzt gerade vielleicht schon ausgeschöpft. Das Gute ist natürlich, wenn er eben schon 4 Jahre im College jetzt gerade schon gespielt hat, was er natürlich getan hat, hat er natürlich auch schon sehr, sehr lange mit den Coaches da zusammengearbeitet, hat sich auch schon länger an die Liga jetzt gerade schon mit gewöhnt und hat dem eben deswegen auch diese 17 Punkte auch mit aufgelegt. Und dadurch, dass er aber diese 17 Punkte jetzt gerade eben aufgelegt hat in seinem 4. Jahr, wurde er natürlich trotzdem jetzt gerade nicht höher jetzt gerade mit gedraftet, denn ein Spieler, der meinetwegen vielleicht 12,5 Punkte jetzt gerade auflegt, wie jetzt gerade Franz Wagner in seinem 2. Jahr und dann eben noch ein paar Jährchen jünger ist, in Franz Wagners Fall 4 Jahre, der hat dann eben trotzdem nochmal Potenzial, eher diese 5 Punkte, in Anführungsstrichen, die ihm quasi fehlen, ja in diesen 4 Jahren auf jeden Fall nochmal mit aufzuholen. Dementsprechend ist das Potenzial eines Franz Wagners höchstwahrscheinlich größer als das eines Chris Duartes. Wenn Chris Duarte jetzt aber gleich mit reinkommt und sein Game jetzt sehr, sehr gut mit an die NBA jetzt gerade mit anpassen kann, dann hilft er eben trotzdem schneller schon weiter als jetzt eben nochmal mit ein junges Talent. Also es ist jetzt quasi schon ein Pick, was jetzt eher so in der Nähe oder der jetzt in der näheren Zukunft eher jetzt gerade funktionieren könnte. Und wenn es eben nicht funktioniert, dann hast du eben leider deinen 13. Pick eben so ein kleines bisschen mit weggeworfen. Und dann musst du eben auch wieder gucken, wer wurde dann dahinter nochmal mit gedraftet. Und ganz ehrlich, das muss man sich als GM dann sowieso immer wieder jetzt gerade mit anhören. Auch dazu gibt es nochmal ein Video, was ich irgendwann mal gesehen habe. Ich glaube auch von Jimmy Highroller, wo es auch um die Draft Night auch irgendwie mitgeht, wo er einfach nur mal die Zahlen der College-Spieler vergleicht. Also die ganzen Punkte, Rebounds, Assists, Steals, Blocks, Quoten aus dem Feld, Quoten von der Dreierlinie. Und die Spieler aber quasi, also einfach so einschwärzt und du musst dann sagen, okay, welchen Spieler würdest du dann mit draften, welcher wäre für dich mit am interessantesten? Und das zeigt dann erstmal, okay, so schwierig ist es eigentlich, einen Spieler mit einzuschätzen im College. Natürlich sehen diese Scouts auch diese Spieler. Das sei jetzt mal nicht dahingestellt. Natürlich sehen die, natürlich beobachten die schon das ganze Jahr und denken sich, okay, vielleicht kriegen wir Pick so und so. Und dann stellen die sich da ein perfektes Draftboard auf, je nachdem, wo sie dann landen würden oder zumindest so ungefähr. Und dann nach der Draft-Lotterie werden dann diese Spieler einfach nochmal genau unter die Lupe genommen, werden dann eingeladen zu diesen Draft-Combines. Und dann wird eben geguckt, okay, der und der passt uns wahrscheinlich nochmal mit am besten nochmal mit rein. Trotzdem ist diese Entscheidung, wen draftet man nicht, einfach brutal schwer. Und wenn eben dann einer so einen krassen Sprung nochmal mitmacht, der aber dann unter dir war, sag ich mal, der meinetwegen, keine Ahnung, 2 Plätze hinter dir gedraftet wurde, sagen alle, ja, und wir hätten ja auch den haben können und so. Klar, aber diese Entwicklung ist einfach nicht immer vorauszusehen. Es gibt eben auch Leute, die im College komplett abreißen und dann in der NBA komplett versagen. Siehe zum Beispiel Anthony Bennett. Es gibt aber eben jetzt gerade auch Leute, die eben von sehr, sehr weit unten gedraftet wurden und dann einfach zum Beispiel zum All-Star wurden. Siehe zum Beispiel so ein Jimmy Butler, der es einfach mit seiner Work Ethic wieder wegmacht, der dafür so viel Einsatz hat wie sonst fast kein Spieler in der NBA. Oder dann eben auch nochmal ein Isaiah Thomas, der es eben perfekt schafft, seinen sehr, sehr kleinen Körper in ein sehr, sehr gutes NBA-Format einfach mit reinzupressen, einfach nur, weil er es eben schafft, diesen Körper beim Korbleger sehr, sehr gut mit einzusetzen. Und das ist dann eben so diese Frage, wie gut übersetzt sich dein Spiel vom College in die NBA? Und ja, das ist eben immer super schwer mit vorauszusehen, denn du spielst eben nicht mehr gegen College-Leute, sondern du spielst eben einfach mal gegen erwachsene Männer, die schon mindestens 3 bis 4 Jahre meistens schon in der Liga schon mit spielen, teilweise auch schon seit 12, 15 Jahren. Und natürlich siehst du dann in deinen ersten Jahren erstmal meistens zumindest nicht so gut aus, außer du bist eben ein Luka Doncic oder ein Trae Young, die eben so ein krankes Game haben, dass sie das quasi perfekt und sehr, sehr schnell auch schon mit übersetzen können. Aber das ist eben die Ausnahme und man darf eben nicht davon ausgehen. Und dann kommen wir jetzt noch zum letzten Pick in der Lottery. Und wir haben jetzt auch hier schon wieder die Warriors und zwar mit Moses Moody, der an Stelle Nummer 14 jetzt gerade gepickt wurde. Auch hier so ein leichter Talentpick, denn er war eben eigentlich auf Rang 11 noch gesetzt worden auf dem Mockdraft. Es gab nur einen einzigen Spieler, der quasi noch drin war, noch vor Moses Moody, der eben theoretisch noch da gewesen wäre. Und das wäre wieder Alperen Sengün nochmal gewesen von Besiktas. Der nächste Spieler wäre dann Usman Garuba nochmal mit gewesen und die anderen Spieler wären eben alle schon weg gewesen auf der 14. Das heißt also, wenn man quasi die internationalen Leute mit abzieht, war einfach Moses Moody noch der beste Spieler, der noch vorhanden war, zumindest auch so, was den Mockdraft mit angeht. Shooting Guard von Arkansas, 16,8 Punkte, knapp 6 Rebounds und dazu noch ein Steal. Auch hier, ich kann quasi gar nichts zu ihm sagen, wirklich nicht. Ich sehe jetzt einfach nur, okay, er ist 19 Jahre alt, er ist 6'6 groß und wir werden einfach mal schauen müssen. Auch hier natürlich wieder perfekt eigentlich. Du kommst wieder rein hinter Steph Curry, hinter Klay Thompson. Ich meine, wie geil ist das eigentlich? Du hast mit Steph Curry einen sehr, sehr guten Playmaker, wo er auf jeden Fall noch Probleme hat, wenn er 1,6 Assists im Schnitt spielt, aber natürlich mit 16,8 Punkten schon ein relativ ordentlicher Scorer, vor allem eben als Freshman in seinem ersten Jahr mit eben knapp über 19. Und dann kommst du nochmal mit ran, dann hast du nochmal Klay Thompson, der dir beim Shooting nochmal mithilft. Ich meine, wie krass und auch in der Defense nochmal. Also bei den Warriors kannst du dich sehr, sehr gut einfach nochmal mitentwickeln und ich glaube, dass das auch für Moses Moody gilt. Den letzten Spieler, den ich jetzt kurz nochmal mit erwähnen will, das ist Corey Kispert. Er war jetzt gerade ein Senior, das heißt auch er hat alle 4 Jahre jetzt gerade mitgespielt. 22 Jahre ist er alt, 18,6 Punkte, 5 Rebounds aufgelegt. Und der wurde jetzt eben an Stelle Nummer 15 gedraftet noch. Und zwar genauso wie erwartet von den Washington Wizards, auf den bin ich noch sehr, sehr gespannt. Ansonsten der einzige Spieler, den ich wirklich zumindest ein oder zweimal, glaube ich, gesehen habe, ist Jalen Johnson. Der ist jetzt gerade bei den Hawks jetzt gerade gelandet auf Position Nummer 20. Den habe ich vor allem als sehr, sehr guten Scorer jetzt gerade mit im Kopf. 11,2 Punkte, 6 Rebounds insgesamt, aber eben auch er erst ein Freshman mit 19 Jahren. Also auch da wieder sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial. Und über Jared Butler hatte ich ja gerade schon gesprochen. Der ist ein Junior, das heißt, er hat jetzt sein drittes Jahr gerade abgeschlossen, wird jetzt bald 21 und gilt schon so als kleiner Steal bei den Houston Rockets jetzt an... Achso, Moment mal, stopp. Muss ich nochmal kurz gucken. Das muss nämlich nicht unbedingt sein. Oh Mann, mein Computer spinnt gerade ein bisschen. So, jetzt habe ich es einmal hinbekommen. So, Entschuldigt bitte, das kann jetzt gerade wieder kurz dauern, bis ich den Namen jetzt gerade gefunden habe. Und da ist er, und zwar nämlich erst an Stelle Nummer 40. Jared Butler wurde dann zu den Utah Jazz sogar nochmal mitgetradet. Er war aber eigentlich prognostiziert, an Stelle Nummer 23 zu gehen. Also auch hier wieder, die Teams haben sich anscheinend gesagt, okay, 3 Jahre hat es gerade im College, jetzt auch schon wieder 21. Wie viel Entwicklungspotenzial ist da noch da? Und ich glaube schon noch, ehrlich gesagt, ziemlich viel. Denn knapp 17 Punkte und knapp 5 Assists spricht für mich eigentlich schon eine sehr, sehr klare Sprache. Ich denke schon, dass das wirklich ein Steals-Guard sein könnte. Denn wie gesagt, wenn du auf Stelle Nummer 23 eigentlich so eingeschätzt wirst und dann am Ende erst an Stelle Nummer 40 gepickt wirst, ich glaube, dann kannst du eigentlich nicht mehr so viel jetzt gerade mit verlieren. Du bist quasi so weit einfach runtergefallen in die zweite Runde. Und ganz ehrlich, also von Zweitrunden-Picks erwartet man noch meistens nicht so viel. Die kommen rein und du freust dich so irgendwie, wenn sie es schaffen, sich in die Rotation irgendwie auf Dauer mit reinzuspielen. So die meisten Second-Round-Picks spielen nie irgendwie ein Spiel in der NBA, sind halt irgendwie mal so im Kader. Aber wie gesagt, spielen halt einfach nicht, sondern sie sind halt mit dabei, gucken sich das alle mal mit an. Dann wird irgendwann gesagt, du Junge, ich glaube, du bist nicht gut genug für uns. Und dann spielen sie meistens irgendwo in Europa und rasten da völlig aus, weil eben so diese Qualitätsunterschiede zwischen der NBA und zwischen Europa so extrem groß sind. Dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein mit dem Draft und wir konzentrieren uns jetzt auf das, wo ich auf jeden Fall nochmal ein kleines bisschen mehr nochmal mitzusagen kann. Und zwar natürlich konzentrieren wir uns auf die Trades. Und da ist natürlich extrem was abgegangen. Also wir fangen natürlich erstmal an mit dem Trade, der mich sehr, sehr überrascht hat, aber wo ich jetzt auch sehr, sehr gespannt bin, wie das jetzt alles so funktioniert. Denn Russell Westbrook ist jetzt bei den Los Angeles Lakers. Und sind wir jetzt gerade mal ganz ehrlich, das hätte ich mir jetzt nicht so unbedingt jetzt gerade gedacht, dass der jetzt gerade so der Spieler ist, der jetzt gerade für die Lakers jetzt gerade so im Vordergrund steht. Denn eigentlich hat er sich ja bislang, sage ich jetzt mal, nicht so, oder hat jetzt gerade nicht so das gemacht, was eigentlich so für die Lakers gerade so interessant ist. Klar, er hat einen sehr, sehr guten Zug zum Korb, er ist ein sehr, sehr guter Assistgeber, aber er hat eben Probleme von draußen. Und an wen erinnert uns das? Schon so ein bisschen an LeBron James, oder? Freiwurfprobleme kommen nochmal mit dazu. Beide von draußen eben sehr inkonstant. Beide sehr athletisch, beide schon relativ alt. Und jetzt ist natürlich erstmal die Frage, wow, was wird es jetzt mit dem Spacing? Denn das wird jetzt richtig, richtig interessant. Erstmal aber nochmal komplett zum Trade. Du hast erstmal Russell Westbrook und dann noch 2 Second-Round-Picks, nämlich 2024 und 2028 für Kyle Kuzma, Montrezl Harrell und Kentavious Caldwell-Pope und zudem noch den 2021er First-Round-Pick. Du hast jetzt natürlich erstmal 3 Superstars. Russell Westbrook ist trotz seines Alters auf jeden Fall noch ein Superstar. Er holt einfach immer noch sehr, sehr viele Triple-Doubles. Dann hast du jetzt eben nochmal einen LeBron James und einen Anthony Davis. Du hast jetzt aber eben auch schon 2 alternde Superstars. Eben jetzt in LeBron und in Russell Westbrook und mit Anthony Davis auch noch einen sehr, sehr verletzungsanfälligen Spieler. Und dazu, wie gesagt, so Spacing ist jetzt schon langsam echt ein Problem. Also wenn ich mir das jetzt gerade mal so mit anschaue, du hast jetzt Westbrook, Davis und LeBron. Das sind alles 3 keine Spieler, die jetzt 40% von draußen treffen. Ja, LeBron James hat das irgendwann schon mal gemacht, dass er mal so einen 2-3-Monats-Stretch hatte, wo er die 40% getroffen hat. Es geht aber bei ihm eigentlich eher so in Richtung 35%. Das ist so in etwa das, wo er sich immer so Richtung einpegelt, so leicht unterdurchschnittlich in der NBA. Bei Russell Westbrook auch natürlich komplett shaky, gab schon Saisons, wo er auch mal so an die 35, 36 mal getroffen hat, es gab aber eben auch Saisons, wo er eben 28 getroffen hat. Zwischendurch hat er es bei den Wizards geschafft, diese Dreier komplett mit einzudämmen und das war schon ein sehr, sehr großer Schritt nach vorne, denn immer wenn ich Wizards-Spiele gesehen habe und dann gesehen habe, wie sie in die Crunch-Time gehen, wie das Spiel knapp wird und dann Russell Westbrook einfach nach vorne rennt und einfach so einen richtig, richtig schwer contesteten Dreier genommen hat, zum Haare raufen, absolut zum Haare raufen, da bin ich immer vorm Fernseher schon ausgerastet, ich bin kein Wizards-Fan, aber diese Wurfentscheidungen waren teilweise wirklich, wirklich schlecht. Er kann ein sehr, sehr guter Mitteldistanzwerfer sein, er hat einen sehr, sehr schnellen Release, ich finde, er hat auch irgendwie dadurch einen sehr, sehr schönen Wurf, also es geht immer sehr, sehr flott, er rennt nach vorne, springt hoch, zack, der Ball ist schon drin, aber auch hier auch manchmal ein bisschen shaky, also übertreibt es auch manchmal mit seinen Mitteldistanzwürfen. Natürlich ist sein Zug zum Korb immer noch der Wahnsinn. Er ist immer noch einer der besten Playmaker der gesamten NBA und er ist eben immer noch athletisch, er ist immer noch sehr, sehr schnell. Trotzdem bin ich jetzt vor allem gespannt, was das Spacing jetzt gerade mit angeht und vor allem wird es jetzt natürlich auch nochmal richtig, richtig interessant, was jetzt in der Free Agency jetzt nochmal mit passiert. Denn was das jetzt gerade für mich bedeutet, ist, dass Dennis Schröder auf jeden Fall nicht nochmal als Laker mit aufläuft. Die einzige Chance, die ich jetzt gerade nochmal so sehe, ist so ein Sign-and-Trade-mäßig. Also das heißt, die Lakers holen ihn jetzt gerade und dann geben sie ihn jetzt gleich direkt mit weiter an ein anderes Team. Aber dann musst du eben auch schon wieder gucken, denn Dennis Schröder wird eben einen sehr, sehr großen Vertrag jetzt gerade bekommen. Und wen bekommen die Lakers dann eben überhaupt dann wieder zurück, eben für Dennis Schröder? Generell haben die Lakers auch jetzt gerade schon gesagt, okay, wir werden das Ganze jetzt gerade einmal so ein kleines bisschen mit umstellen, beziehungsweise haben die Spieler selber jetzt gerade gesagt, Russell Westbrook hat gesagt, er findet es okay, wenn dann LeBron James auch den Ball mal mit in die Hand nimmt. LeBron James hat gesagt, es ist kein Problem für ihn, wenn er jetzt eben mehr auf der 4 spielt. Und Anthony Davis hat endlich mal eingesehen, dass es sinnvoller ist, wenn er häufiger auf die 5 geht. Das hat er immer gesagt, ah, ich will eigentlich nicht auf der 5 spielen, ich will eigentlich lieber Power Forward sein. Jetzt hat er es wohl irgendwie endlich mal eingesehen, dass er als Center so viel mehr wert ist für dieses Team, weil sie dann eben nicht noch einen Big Man nochmal neben ihn stellen müssen, sondern er dann eben die 5 dann spielen kann. Und dann brauchst du jetzt natürlich am besten noch zwei richtig, richtig gute Shooter auf der 2 und der 3. In der Draftnacht ging es tatsächlich auch noch darum, ob sie sich nicht Buddy Hield noch mitholen wollen. Dafür wären dann eben Kyle Kuzma und Montrezl Harrell aber eben rübergegangen. Die Lakers haben es dann aber quasi im letzten Moment noch mit abgebrochen, um dann eben den Russell Westbrook Trade nochmal mit durchzuziehen. Ich finde, das ist auch nochmal die richtige Entscheidung. Klar ist Buddy Hield ein guter Spieler, aber ich vertraue trotzdem eher nochmal einem Russell Westbrook eine gute Saison zu spielen, als dann eben einem Buddy Hield. Denn auch der, klar hat er schon Saisons, wo er extrem gut getroffen hat, aber er hat dann eben auch wieder Saisons, wo er wirklich, wirklich Probleme hatte. Generell gab es jetzt schon einiges jetzt gerade schon an Trades. Du hast jetzt gerade zum Beispiel Landry Shamet von den Brooklyn Nets. Der ist jetzt zu den Suns getradet worden für Javon Carter und den 29. Pick. Dann hast du noch Ricky Rubio, der zu den Cleveland Cavaliers getradet wurde. Und zwar für Geld, einen Second-Round-Pick und Taurean Prince. Nee, war da andersrum. Stopp. Die Cavaliers bekommen Ricky Rubio, einen 2022er Pick und Geld, so rum, für Taurean Prince. Auch da hat Taurean Prince einen ordentlichen Vertrag, aber Ricky Rubio eben auch. Und irgendwie, Ricky Rubio, was er immer bei Olympia macht oder generell im Nationalteam, ist immer der Wahnsinn. Was er in der NBA macht, ist so krass unterschiedlich. Er kann ein so guter Playmaker sein. Er hat seinen Dreier schon sehr, sehr stark mit verbessert. Aber so richtig oft aufs Parkett bringen, tut er es irgendwie nicht. Und dann haben die Pistons nochmal was weggehauen, und zwar Mason Plumlee gegen Pick Nummer 37 und Pick Nummer 57. Und jetzt auch in der letzten Nacht ist nochmal was passiert, und zwar, Achtung, haben sich jetzt die Dallas Mavericks von Josh Richardson getrennt. Und zwar quasi ohne Gegenwert. Der Gegenwert ist quasi eine Trade-Exception, die Celtics eben noch hatten von Gordon Hayward. Das heißt, also die Dallas Mavericks haben jetzt quasi nochmal einen Roster-Spot nochmal mit offen. Wow. Und die Celtics haben jetzt eben Josh Richardson. Sehr, sehr spannend. Und generell haben die Celtics auch nochmal mit zugeschlagen. Sie haben nämlich Tristan Thompson nochmal mit abgegeben, und zwar in einem 3-Team-Trade. Und zwar insgesamt die Celtics, die Hawks und die Kings. Ich sage jetzt gerade erstmal ganz kurz, was die Celtics bekommen, dann was die Hawks bekommen, was die Kings bekommen. Die Celtics bekommen Chris Dunn, Bruno Fernando und einen Zweitrunden-Pick von 2023 und geben dafür Tristan Thompson ab, und zwar an die Kings. Die Hawks bekommen DeLon Wright und die Kings erhalten eben Tristan Thompson. Das heißt also, die Celtics verbessern sich nochmal so ein kleines bisschen auf den Guard-Positionen, stellen sich da nochmal ein kleines bisschen breiter mit auf, mit einem sehr, sehr defensiv orientierten Spieler in Chris Dunn, mit Bruno Fernando nochmal einen großen Big Man, nochmal mit Entwicklungspotenzial und eben nochmal einen Zweitrunden-Pick. Das Experiment mit Tristan Thompson hat jetzt eben nicht so wirklich jetzt gerade funktioniert, und dann frage ich mich, toll, warum gebt ihr dann bitte Daniel Theis mit ab? Das war einfach ein extrem dummer Move von den Boston Celtics. Spätestens jetzt kann man das auf jeden Fall sagen. Es war damals schon, als sie es gemacht haben, nicht wirklich clever. Ja, sie waren über der Luxussteuer, und ja, sie hätten die auch zahlen müssen. Aber ganz ehrlich, jetzt, du hast dann dafür Tristan Thompsons Geld behalten und den schmeißt du jetzt quasi weg für Chris Dunn, Bruno Fernando und einen Zweitrunden-Pick. Ich weiß nicht, ob das jetzt so das ist, worauf du jetzt gerade aufbauen willst, oder ob das jetzt eben nur so ein Ding ist, ja, Hauptsache irgendwie Tristan Thompson nochmal mit wegkriegen. Und dafür gibst du dann eben insgesamt einen Daniel Theis mit ab. Ich glaube, das tut den Boston Celtics jetzt auch schon wieder extrem weh. Ansonsten würde ich sagen, wir sind jetzt eigentlich schon sehr, sehr gut durch. Denn alles, was sich jetzt gerade an Trades somit abgespielt hat, haben wir jetzt eigentlich soweit mit besprochen. Dann haben wir natürlich nochmal die Free Agency, die ja auch jetzt gerade bald losgeht, und zwar am 2.8. Sollte da irgendwas sehr, sehr flott jetzt gerade schon passieren, dann werde ich auf jeden Fall eine Folge sehr, sehr schnell nochmal mit raushauen. Wann die jetzt gerade genau kommt, kann ich aber noch nicht sagen, denn ich werde jetzt am Dienstag erstmal das zweite Mal geimpft, und dann fahre ich aber am Freitag in den Urlaub nochmal bis inklusive Sonntag. Das heißt also, ich werde auf jeden Fall zwischen Dienstag und Freitag eben nochmal eine Folge nochmal mit hochladen, Worum es dann genau geht, bin ich mir tatsächlich noch nicht hundertprozentig sicher, denn ihr wisst ja, ich habe ja gerade nochmal ein Projekt für die Offseason und es kann durchaus sein, dass dazu die erste Folge jetzt gerade schon mitkommt. Sollte jetzt aber in der Free Agency direkt irgendwas Großes passieren, werde ich natürlich erstmal darüber nochmal mit berichten. Haltet auf jeden Fall nochmal mit die Ohren steif. Wie gesagt, die nächste Folge seht ihr dann. Ich poste die ja immer zum Beispiel bei Twitter oder auch dann bei Instagram, wenn eine neue Folge da ist. Ansonsten könnt ihr natürlich einfach jeden Tag versuchen, irgendwie Linktree oder Spotify oder Apple Podcast oder über welche Plattform ihr auch immer hört, das einfach mit zu aktualisieren. Und dann seht ihr ja, ob eine neue Folge da ist oder nicht. Wie gesagt, auf jeden Fall kommt jetzt nächste Woche nochmal eine Folge, hundertprozentig, da könnt ihr euch drauf verlassen. Und dann, wenn ich aus dem Urlaub dann wieder zurück bin, aus Prag übrigens wohlgemerkt, freue mich schon sehr doll, wird dann auch relativ schnell dann auch die nächste Folge dann auch wieder mitkommen. Auch hier kann ich allerdings noch nicht genau sagen, wann, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, irgendwas so die Ecke. Je nachdem, wie ich dann arbeiten muss, wie ich dann Zeit finde und natürlich auch, was in der besten Basketballliga der Welt so passiert. Ansonsten erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet es trotzdem einigermaßen informativ, auch wenn ich jetzt über die College-Spieler erstmal relativ wenig nochmal mit sagen konnte. Trotzdem habe ich natürlich meine Meinung gerne nochmal versucht dazu abzugeben und eben warum welches Team welchen Spieler an welcher Stelle gepickt hat und natürlich dann nochmal zu den Trades. Wie gesagt, ich hoffe, es war sehr, sehr schön für euch, für mich auf jeden Fall schon. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schönes Wochenende wünsche ich euch allen und dann bis zum nächsten Mal. Bye!
Here it's Swish.